Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit mir, mit Crazy Sonic. Der Mai, das ist ja traditionell ein schwieriger Monat für Veranstalter und DJs. Einerseits gibt es sehr viele Feiertage, die Leute nehmen sich eine Auszeit und das lange Wochenende, und andererseits ist auch das Lighthouse-Festival gerade an diesem Wochenende in Kroatien, das immer wieder viele Leute abzieht. Ja, auch in Wien gab es ja auf der Donauinsel ein Festival. Letztes Jahr haben wir an dieser Stelle darüber berichtet. Dieses Jahr war das dann doch noch kommerzieller als zuletzt. Ja, das ist der allgemeine Trend, den ich in Wien gerade beobachten kann. Man geht auf Nummer sicher. Eigentlich gibt es fast ausschließlich nur noch kommerziellere Veranstaltungen. Und wenn Underground, dann eben hart und schnell für junges Publikum. Ist ja auch okay so, aber natürlich fehlt da manchen ein bisschen was vom guten alten Spirit von früher. Umgekehrt machen die Jungen dann doch auch ein bisschen eigenwillig Werbung und nennen anstrengende Wochenenden, wie eben zuletzt das Pfingstwochenende, dann Bumzur auf Tour. Ja. Auf der einen Seite wird damit geworben, wenig Alkohol zu trinken und dadurch gesünder zu leben. Auf der anderen Seite geht es halt dann doch lieber darum, möglichst lange aufzubleiben. Und ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen zum Runterspülen. Vielleicht könnte man sich hier ein bisschen geistig Luft nach oben gönnen. Aber ja, so ist es eben. Man darf sich nicht wundern, wenn die Szene, sage ich mal, schon mal besser gewesen ist als in Zeiten wie diesen. Einer, der sich da keine Sorgen machen muss, ist unser lieber Benny Fleischacker. Zuletzt hat er wieder performt mit seinem Event Kein Sonntag ohne Techno am Wiener Koblenzl. Egal, wer dort der Betreiber ist, es läuft einfach. Und bereits das nächste steht in den Startlöchern, diesmal wieder im Schloss Neugebäude, wo er auch schon einmal veranstaltet hat. Also ja, hier siegt offensichtlich der Brand und auch die Städte in den Bundesländern wie Graz und jetzt auch Linz wollen erobert werden. Also Gratulation auf jeden Fall von meiner Seite hier für ein äußerst gelungenes Marketing. Die Frage, die sich viele stellen, ist, wo kann man in Wien eigentlich noch ganz unbeschwert Partys feiern und so sein können, wie man ist, come as you are sozusagen, und das am besten noch im Freien. Naja, das ist schwierig geworden, wir alle wissen es. Das Magistrat sieht nicht gern, wenn man draußen feiert, man braucht Genehmigungen. Und da hilft eigentlich ein bisschen Kreativität und die Not, die erfinderisch macht. Ein Kollektiv, nämlich Donaurave, hat sich dieser Frage angenommen und veranstaltet unregelmäßig und auch relativ geheim, aber unüberhörbar immer wieder Events auf der Donauinsel. Dazu muss man natürlich eingeladen werden, und das Ganze ist, wenn man so schön sagt, ein bisschen off the records. Ja, und von eben diesem Kollektiv sind jetzt bei mir Anna, Andres und Gustav. Hallo mal zuallererst.
Hallöchen.
Hallo.
Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, jetzt habt ihr ja einiges zu erzählen und ich habe euch auch einiges zu fragen. Und jetzt will ich aber am besten so beginnen. Wie kann man sich euch als Team vorstellen? Wollt ihr euch mal kurz selbst beschreiben?
Ja, gerne. Danke für die Einladung erstmal. Wir sind ein Kollektiv, was über die letzten 6 Jahre sich aufgebaut hat. Begonnen haben wir ganz klein eigentlich. Eigentlich Gusti und ich. Gusti hat aufgelegt, ich habe die Boxen geschleppt, und so haben wir dann unsere kleine Partys gemacht.
Wo war das?
Das war auf der Donauinsel natürlich.
Es war immer schon auf der Donauinsel?
Ja, es ist dort geboren worden, das Ganze, und lebt weiterhin dort.
Ja, vielleicht zu dir, Anna.
Ja, also ich bin dann, glaube ich, in 2019, also 2018 hat das Ganze begonnen, ich bin dann 2019, glaube ich, dazugekommen und habe dann auch aufgelegt und mittlerweile, also es hat sich so ein Orga-Team herausgebildet und da bin ich jetzt auch dabei, also das Ganze planen und organisieren und so, da sind wir alle dran beteiligt.
Gustav?
Ja, also ich bin einer von 5 DJs aus der Truppe, eben wie Andres gesagt hat, schon seit Anfang an mit dabei und ja, nach wie vor eine, ich glaube für mich, aber auch für alle anderen, eine Herzensangelegenheit.
Eine Herzensangelegenheit, da wollte ich gerade nachfragen. Ich nehme mal an, es macht keiner von euch hauptberuflich Events oder Musik, sondern ihr habt alle sowas wie einen Brotberuf.
Genau.
Ja, jetzt sind wir natürlich bei einer Geschichte angekommen, die wir ja als, sage ich mal, Spontan-Events hier mal beschreiben können. Und wie lange macht ihr das schon jetzt eigentlich?
Ziemlich genau 6 Jahre, also Mai 2018 hat das begonnen und ja, Spontan-Events, damals war es ein bisschen spontaner, mittlerweile mit unseren Jobs ist es, müssen wir doch ein bisschen mehr planen, aber das hindert uns nicht daran, weiterhin schöne Feier zu machen und genau.
Ihr sagt planen, ich meine, wir wissen ja alle, dass geplante Events immer auf Social Media angelegt werden und hin und her. Bei euch läuft das ja ein bisschen anders ab. Aber wie lange plant ihr das denn schon vor? Ist der Sommer durchgetaktet sozusagen oder gibt es da noch ein bisschen Spielraum, dass man mal das eine oder andere schnell einschiebt?
Ja, also dadurch, dass wir vor allem auf Freiluft-Events spezialisiert sind, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen wetterabhängig. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo dazwischen, zwischendurch geplant und super spontan, es ist irgendwo in der Mitte. Wir haben natürlich auch ein paar Fixpunkte, also wir sind zum Beispiel auch heuer sowohl mit Soundsystem als auch mit DJs bei einem kleinen DIY-Festival in Niederösterreich am Start. Das ist zum Beispiel ein Fixpunkt, aber sonst so klassische Donau-Raves sind eher spontan, weil eben auch wetterabhängig.
Genau, der Sommer, der lässt ja wahrscheinlich dann eher ein bisschen Spielraum zu. Gibt es dann da so die Grenze, weiß nicht, 20 Grad, es regnet leicht, da wird es abgesagt, wird es verschoben oder ja, auch hier wiederum sehr spontan?
Ja, tatsächlich haben wir bei einem Event am letzten Samstag haben wir sehr große Sorge gehabt, dass es in der Nacht zu kalt wird. Und dann war es aber so, dass überhaupt kein Wind gegangen ist und es war überhaupt kein Problem. Also wir hatten dann alle viel zu viel Pullover und so weiter mit. Also ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Was war und ist eigentlich die Intention dahinter, solche Events zu machen? Die verursachen ja doch auch einiges an Arbeit, nehme ich an. Und wir sprechen ja später noch drüber, den großen Profit schwemmen sie ja nicht in die Kassen. Was treibt euch da an? Andres, talvez.
Also es hat so begonnen, dass wir einfach die Donauinsel toll gefunden haben und dort immer wieder uns getroffen haben und langsam haben wir gedacht, es wäre nicht schlecht, ein bisschen Musik dabei zu haben. Und dann haben wir mit dieser Idee, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es zum akkubetriebene Anlage gekommen ist, aber ja, wir wollten es so einfach wie möglich halten, effizient. Und so ist es eigentlich geboren worden. Genau.
Und ja. Genau. Und vielleicht ja, kann man sagen, wo Wasser ist, da fühlen sich die Leute und die Menschen wohler. Und in Wien gibt es ja nicht so viel Wasser wie jetzt in deiner Heimat Valencia vielleicht, aber wir haben immerhin ein bisschen was. Ja, und stimmt. Da eignet sich die Insel. Man macht ja Dinge so nicht, wenn man damit kommerziell erfolgreich sein will, sprich nicht ganz angemeldet. Wie laufen denn solche Events denn überhaupt ab und wie kommt man da überhaupt hin als interessierter Besucher oder wie kommt man überhaupt hin, dass man interessierter Besucher werden darf? Anna, vielleicht magst du uns das
Ja, also erklären. Ich würde sagen, es sind hauptsächlich Bekannte von uns und Bekannte von Bekannten. Mhm. Also ich würde sagen, in erster Linie hört man von Freunden und Freundinnen über Donau-Rave. Und ja, zu den Gästen, die dann tatsächlich kommen, wir schauen einfach immer drauf, dass alle Leute respektvoll miteinander umgehen und auch die Natur natürlich respektieren. Und ja, deswegen schauen wir auch darauf, dass unsere Kommunikation zum Beispiel gar nicht so offen ist, sondern eher in Gruppen zum Beispiel ankündigen. Ich würde zum Vorigen nochmal sagen, es sind eigentlich eher spontane Events, würde ich sagen. Mhm. Also ja, wir schreiben dann in Gruppen auf WhatsApp, auf Signal, dass es ja vielleicht was gibt dieses Wochenende oder nächstes Wochenende.
Also vielleicht, das wird immer ein bisschen auch der Konjunktiv verwendet. Nein,
also es wird schon angekündigt, aber ja.
Und gibt es da, ich nehme mal an, es gibt ja bei solchen Sachen eine Obergrenze, wo es dann sozusagen noch geht, dass man sagt, sowas kann man dann machen und irgendwann wird es zu viel. Und mir fällt ja immer wieder ein, ich habe es im Podcast schon oft gesagt, da gab es mal einen Tanz durch den Tag, ich glaube mit 13.000 Leuten und das war es dann auch mit Tanz durch den Tag. Wie viele Leute dürfen oder sollen oder können denn maximal kommen? Sagt ihr dann irgendwo, that's enough, we don't want more?
Ja, auf jeden Fall. Das war der Fall tatsächlich. Am Anfang war es schon eine große, erfolgreiche Party, wenn 10, 15 Leute dabei waren. Das war schon super. Mhm. Dann später ist es gewachsen und in Corona-Zeiten, wo alles geschlossen war, ist es explodiert eigentlich. Und da haben wir aber gemerkt, sobald eine kritische Masse erreicht wird, fühlen sich die Leute nicht mehr so bezogen und es kommen Leute, die eigentlich nicht verstehen, was Raven heißt, und dann wird das zu Veranstaltungen, die wir nicht eigentlich mögen, wo es so abläuft. Und da haben wir auch die Bremse gezogen und die damalige Gruppe mit 800 Leuten auch ein bisschen eingestampft und dann von neu angefangen. Und seitdem bleibt es immer unter 100 Personen eigentlich bei uns.
Also so die magische Grenze 100, kann man das so vielleicht?
Ja, kann man sagen, auf jeden Fall, ja.
Dass dann so schön unauffällig ist, ja. Du hast jetzt Corona gesagt. Einige Events haben ja tatsächlich profitiert von dem. Das waren genau eben so kleine Open-Air-Sachen. Ich kann mich erinnern, dass dann auch auf der anderen Seite, auf der Donauinsel, beim Himmel und Wasser relativ viel passiert ist. Das wurde dann ja auch ein bisschen kritisiert. Naja, es gibt die anderen müssen zusperren und da gibt es Corona-Profiteure. Aber wie seht ihr das im Nachhinein so? Diese Sache.
Ja, also Corona ist natürlich irgendwie ein schwieriges Thema. Ich denke, jeder und jede war auf die eine oder andere Art davon betroffen. Und ja, wir haben natürlich auch, also ganz am Anfang, wenn man sich erinnert, man hat überhaupt nicht gewusst, was los ist. Also ja. Da sind wir jetzt nicht auf die Insel gefahren und haben gesagt, ja, jetzt machen wir einen fetten Rave. Also das war nicht unser Programm, aber irgendwann hat sich das Ganze auch wieder dran gewöhnt und wir hatten halt auch ein Lastenfahrrad, mit dem wir quasi mobil waren, und an der frischen Luft sein ist halt aus gesundheitlichen Aspekten immer noch wesentlich sicherer, unter Anführungszeichen, als jetzt in einem Club stehen mit Körper an Körper quasi. Das heißt, wir haben schon einfach uns dann hin und wieder rausgetraut auch einfach und sind auch auf der Insel herumgefahren, ja, genau. Also die Anna zeigt es mir gerade. Es ist schon wieder eine Weile her. Aber tatsächlich, wir haben die Anlage auch eingeschalten einfach und sind halt auf und ab gefahren. Und schon das war damals irgendwie so ein Freiheitsakt gewissermaßen. Natürlich, jetzt sind wir wieder zurück zur Normalität. Aber damals, ja, haben wir halt im kleinen Rahmen versucht, trotzdem unser Ding zu machen.
Hat das dann auch so die Anhängerschaft schnell nach oben getrieben, nehme ich mal an, weil ja viele Leute genau das gesucht haben damals und das ja auch die großen Änderungen gebracht hat, mit denen wir auch heute teilweise leben, Schrägstrich müssen, dass Clubs teilweise nicht mehr so spannend sind, wie sie es vor der Pandemie waren. Seht ihr das ähnlich?
Ja, ich glaube auch, dass die Jugend heutzutage ein bisschen mehr auf besondere Veranstaltungen steht, wo man nicht gezwungen ist zu konsumieren, auf jeden Fall. Mhm. Sie trinken auch viel weniger und rauchen viel weniger, habe ich das Gefühl. Und es geht hauptsächlich daran, dass es eine inklusive Veranstaltung ist und sich auch so anfühlt und anzieht und respektvoll. Und genau, und Clubs, ich weiß nicht, ich bin selber auch sehr selten in Clubs. Ich finde es auch, dieses ganze Schlange stehen, um zu zahlen, Schlange stehen und sofort die Garderobe und dann im Endeffekt Schlange stehen für einen Drink und dann in der Menge stehen und nicht mal tanzen können, das gefällt mir nicht mehr so viel wie früher. Genau, und deswegen verstehe ich auch ein bisschen, dass die Leute die Freiheit besser finden mittlerweile.
Du hast es ja jetzt gesagt, oder ihr habt es bereits vorher gesagt, ihr habt ein mobiles Soundsystem, das ist ja so viel vielleicht eines der Kernstücke eures Daseins, eures Rave-Daseins. Wie stellt man sich denn das vor? Und wie funktioniert das genau? Was kann das alles?
Ja, das hat sich entwickelt tatsächlich über die Jahre. Da habe ich begonnen, damals mich einzulesen, was so Akustik betrifft und Lautsprecherbau. Und dann irgendwann habe ich mich getraut, auch selber die Boxen zu bauen mit einem guten Freund von mir, der Tischler ist. Und ja, das hat recht gut funktioniert. Das geht alles vom Akku eben. Wir haben dann mittlerweile ist sowohl Akku wie auch Verstärker wie auch die Boxen alles selber gebaut. Und das hat auch so gut funktioniert, dass wir das auch an andere Kollektive vermieten, an andere Events. Und ja, und ist eigentlich war... Jetzt mittlerweile gibt es auch größere akkubetriebene Lautsprecher, aber damals war es schon etwas Einzigartiges.
Wie lange hält das Ding?
Das geht auf Vollgas mit für 300, 400 Leute, geht 12 Stunden von einem Akku und wir haben 3 Akkus. Also
das sollte reichen.
Ein ganzes Wochenende kann man durchmachen.
Ja, wie schnell ist das dann auf- und abgebaut? Ich meine, es klingt ja alles relativ easy. Dann, wenn es mal fertig ist. Das bauen wahrscheinlich nicht.
Ja, das Bauen dauert ein bisschen. Wir haben es mit so konzipiert, dass man auch ohne aufzubauen eigentlich auch gespielt werden kann. Also oben auf dem Lastenrad. Aber wenn das so im großen Rahmen ist, dann dauert es unter einer Stunde auf jeden Fall, bis alles steht und Soundcheck gemacht wurde. Und
aber ist das jetzt eine Art Geschäftsmodell geworden, dass du sagst, oder dass ihr sagt, ich weiß nicht, wer das alles baut jetzt von euch, dass ihr das dann sozusagen auch als Vorbild für andere, weil du sagst, ihr verleiht das schon oder verkauft es dann zum Teil?
Verkaufen haben wir es noch nicht können oder niemand war bereit, so viel Geld, wie wir verlangt haben, in die Hand zu nehmen. Aber vermieten hat doch sehr gut funktioniert. Wir machen das öfters mit einem Freund noch, der die Bar betreibt und dadurch wird es auch für die VeranstalterInnen ein bisschen günstiger und so funktioniert es recht gut.
Cool. Ja, es klingt sehr, sehr spannend. Jetzt macht ihr das natürlich nicht immer an denselben Plätzen, Nona. Gibt es da so ein Ort-Scouting-Team, der sagt, da gefällt es mir jetzt an der kleinen Bucht oder wie läuft das ab?
Ja, also ich würde sagen, das ist auch sehr viel erfahrungsbasiert. Also ein paar Orte haben wir einfach ausprobiert und die haben quasi ja, von alleine funktioniert. Also es ist wirklich an manchen Orten so, als hätte uns die Natur das da hergerichtet. Also da ist teilweise dann ein Baum und direkt daneben das DJ-Pult und das wird dann abgegrenzt. Das ist wirklich herrlich, was die Donauinsel da für Möglichkeiten bietet. Und ja, manche Standorte haben sich bewährt und andere weniger vielleicht. Zu denen sind wir dann, da haben wir vielleicht nur eine oder zwei Veranstaltungen gemacht. Aber jeder Standort hat auch irgendwie seinen eigenen Charme. Also es ist ja auf der Donauinsel eben ganz unterschiedlich. Bin ich am Wasser oder bin ich vielleicht auf einer kleinen Lichtung neben einem Teich und so weiter. Also da gibt es einfach wahnsinnig viel Möglichkeiten. Aber wir gehen jetzt nicht gezielt scouten eigentlich.
Okay, ja. Das heißt aber, es gibt dann durchaus Orte, Plätzchen, wo es dann öfter stattfinden kann, wenn es dort besonders schön war.
Absolut, ja.
Und ich nehme mal an, die sind jetzt wahrscheinlich, weil die Donauinsel ist ja ziemlich lang.
21 Kilometer
lang. 21 Kilometer lang. Suchte da ein bisschen die Plätze, wo natürlich jetzt nicht unbedingt Bewohner daneben sind, um nicht schlafende Hunde zu wecken, oder?
Das richtig, ja. Also im Prinzip, umso weiter weg auch von U-Bahn-Stationen etc., also eher im Norden oder im Süden, und natürlich auch vielleicht das Soundsystem so ausgerichtet, dass es jetzt nicht direkt in Richtung Wohngegend geht. Also wir bemühen uns, hier auf jeden Fall Rücksicht zu nehmen, weil uns ist schon klar, dass wir nicht alleine da sind und das funktioniert in der Regel relativ gut. Also wir haben auch immer wieder Leute da, sogenannte, ich sage jetzt einmal Laufkundschaft, also Personen, die garantiert nicht Raver am T-Shirt stehen haben und vielleicht aus einem ganz anderen Kontext kommen und die dann aber auch stehen bleiben und sagen, hey, was macht ihr da und habt ihr das selber baut und dann vielleicht ein Bier mit uns trinken oder auch später gerade mit dem Hund Gassi gehen und 2 Stunden später wiederkommen und sich dazustellen. Also das sind dann auch so Momente, wo wir merken, okay, es kommt auch bei einem weiteren Publikum an, die vielleicht dort leben auch.
Die Events sind ja tageszeitmäßig, dann aber schon durchaus abends, Nachts-Events. Ja? Einfacher wahrscheinlich.
Ja, also hin und wieder, wenn ein Traumtag ist, dann findet man uns vielleicht auch schon ab 16 Uhr auf der Donauinsel, aber sie gehen dann auch bis in die Dunkelheit.
Bis in die Dunkelheit. Genau. Seid ihr dann eher der fließenden Donau zugewandt oder der, also der, dem quasi dem Stillwasser der neuen Donau? Aus Sicherheitsgründen oder genau in der Mitte?
Ganz unterschiedlich, ja. Haben wir beides schon gehabt. Also je nach Geschmack.
Ja, im Sommer lieber bei dem stehenden Wasser, also bei der neuen Donau, dann kann man auch gleich baden. Und während man die Musik zur Musik hört und ja, also genau.
Nun kommen wir zum DJ-Team, das natürlich auch euer eigenes ist quasi. Ich nehme mal an, wie setzt sich das zusammen und was sind die musikalischen Schwerpunkte? Ich meine, Rave klingt ja immer so gewaltig nach lautem Techno. Mittlerweile ist das ja schon ein Überbegriff für recht viele Spielarten geworden. Ich bitte um Aufklärung.
Ja, also wir sind grundsätzlich fünf Resident DJs, wenn man so sagen kann. Gusti und ich sind zwei von ihnen und außerdem haben wir noch den Stefan, den Tommy und die Lila.
Ja.
Das heißt, ja, drei tolle Männer und zwei tolle Frauen.
Es fehlt noch eine Frau, dann wäre es ausgeglichen.
Genau.
Wir arbeiten daran.
Ja. Genau. DJ-Scouting, nein. Genau, und ja, musikalisch ist es schon sehr vielfältig. Also ich könnte gar nicht sagen, dass wir jetzt diese Art von Musik spielen, weil es ist eine echt, echt breite Skala. Angefangen von so, ich würde sagen, ich bin eher an der unteren Grenze bezüglich BPM und Kraft ganz allgemein. Also ich spiele eher so Minimal, Deep, so Dub-House-ige Sachen. Und ja, bis nach oben geht's, keine Ahnung, 140 BPM und Techno. Also wir haben schon noch härtere Sachen,
also 140,
aber auch alles dazwischen.
Das ist jetzt Deep House, 140 BPM,
oder? Das geht sogar. Also ich würde sogar sagen, 140 war eine konservative Schätzung. Also wir sind bei 160 Ghetto House.
Okay. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, bei 140, genau. Das war ja so früher harter Techno und ist jetzt eher mittler. Aber es geht da auch ein bisschen zurück wieder. Habt ihr da auch das Gefühl, dass jetzt diese Hochgeschwindigkeitsgeschichten langsam aber sicher sich wieder ein bisschen ins Melodiöse umkehren?
Ja, das sehen wir schon, aber wie gesagt, bei uns ist das, finde ich, so vielseitig, also da kann man, glaube ich, alles hören und das ist auch deswegen schön, weil es gibt auch sehr viel Freiheit allen, also wenn ich einmal was Neues ausprobieren will oder jeder andere was Neues ausprobieren will, dann ist einfach der Raum dafür da und das erlaubt uns auch natürlich, dass wir andere Leute zum Spielen auch einladen können.
Okay, also werden auch andere eingeladen. Ich nehme aber an, alle machen es dann quasi for free. Und jetzt wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie läuft das denn ab, wenn Leute zu euch kommen? Trinken die dann, können die schon bei euch was irgendwas erwärmen oder nehmen sie es in der Regel selber mit?
Na, also jeder nimmt selber alles mit.
Okay. Genau. Und wie nachhaltig seid ihr dabei? Ist das auch beim Publikum angekommen? Und ich meine jetzt vor allem Stichwort Müll, WC, Becher,
ja, also
Flaschen.
Es ist gut, dass du das ansprichst. Das ist natürlich ein großes Thema und wir nehmen das von Anfang an eigentlich sehr ernst. Also unser Ziel ist im Prinzip, den Platz sauberer zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Wir haben immer Müllsäcke dabei oder manchmal gibt es dann hektische Nachrichten noch kurz vorher. Kann wer einen Müllsack mitnehmen? Bitte, bitte. Also da schauen wir wirklich drauf und es hat eben auch zu tun mit der Größenordnung, wie wir vorhin schon geredet haben. Ab einem gewissen Punkt fühlen sich die Leute irgendwie nicht mehr zugehörig. Die wissen gar nicht, wer das veranstaltet, wer da auflegt und dann ist es ihnen auch irgendwie wurscht, wenn halt einmal der Chick am Boden liegt. Und deswegen, ja, bis zu eben Hausnummer 100 Leute lässt sich das gut kontrollieren und die Leute checken auch, die schauen drauf, da gibt es einen Mistsack, da kann ich das reinwerfen, dann nehmen andere auch was in die Hand und das ist im Prinzip der klassische Effekt.
Gibt es dann auch ein Nachhaltigkeits-Awareness-Team? Ich meine, mittlerweile sind die Awareness-Teams in Clubs unterwegs, um Übergriffe und so weiter erfolgreich abzuwehren oder zu verhindern. Das habt ihr nämlich mal wahrscheinlich auch. Aber gibt es dann Leute, die sagen, kannst dein Chick nicht irgendwo behalten oder deine Dose oder deine Flasche?
Ja, das sprechen wir immer gleich an eigentlich, wenn wir das sehen von jemandem. Aber viele verstehen es von alleine, spätestens wenn sie das zweite Mal sehen, wie wir in der Früh noch alle Chickstummel bis zum letzten aufheben und wegschmeißen. Dann das nächste Mal tun sie auch ein bisschen mehr aufpassen, glaube ich.
Das heißt, die Leute können ähnlich wie beim Burning Man sozusagen vom Markenchampagner bis zum Dosenbier alles mitnehmen und teilen.
Ja.
Meint sie wohl.
Ja? Genau. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, schöne Geschichte. Jetzt, ja, die Frage, die ich natürlich auch stellen muss, die sicherlich auch spannend ist für die Leute da draußen. Es sind ja Events, die jetzt nicht hochoffiziell sind, sozusagen. Wie oft seid ihr denn da mit den Behörden schon in Kontakt gekommen? Gibt es da Anekdoten, Geschichten? Ich nehme mal an, es gibt ja dann auch so ein bisschen eine kleine Schnitzeljagd, oder ist das gar nicht so, wie ich mir das vorstelle?
wir haben eigentlich in Österreich viel Glück mit den Behörden, muss ich sagen. Das haben wir über die letzten Jahre verstanden, weil wir kennen das auch ganz anders aus Spanien oder aus Ungarn eben, wo die Polizei ganz anders agiert. Hier haben wir wirklich vorwiegend sehr gute Erfahrungen gemacht, wo die Polizistinnen und Polizistinnen sagen teilweise, sie wären auch, also coole Location, sie wären auch gerne dabei, wären sie nicht im Dienst und so. Aber ja, es gab auch ein paar Mal leider, wo es jüngere Polizistinnen und Polizistinnen gekommen sind, die dann sich zeigen wollten, und so sind auch einige Tausende Euros an Strafen gekommen über die Jahre, aber das hat uns nicht dabei irgendwie gestört, weiterzumachen, weil wir finden, es ist berechtigt.
Das heißt, in der Regel sind dann die Events, werden die dann auch von A bis Z durchgezogen, packt es zusammen, geht es wieder weg und die Geschichte hat sich. Oder gibt es dann solche, die einfach dann ja, irgendwann zwingend einmal abgebrochen werden?
Ist sehr selten passiert.
Ja, also, kam sicher schon vor, aber
ja, es waren wirklich, mit einer Hand kann man die zählen, wo wir tatsächlich aufbrechen mussten.
Okay, also es gibt eher überwiegend die angenehmen Erfahrungen, sagt es mal so.
Ja, tatsächlich.
Was glaubt ihr denn? Warum ist es in Wien so schwer? Du hast jetzt gerade Spanien. Ich war gerade eine Woche in Barcelona und habe natürlich dort auch mit den Leuten gesprochen, die früher am Strand, du weißt es ja sicher auch, diese großen Chiringuitos gemacht haben, wo gefeiert wurde. Es gibt ja alles nicht mehr. Also es ist nicht nur Wien, wo alles abgedreht wird. Aber warum ist es in Wien so schwer, offiziell etwas zu machen? Und habt ihr Erfahrungen mit anderen Städten? Wir sind ja so ein internationales Trüppchen hier, vielleicht mögt ihr da was dazu sagen. Andres, fangen wir mit dir mal an.
Ja, hier in Österreich steht man sehr auf Bürokratie einfach, und alles muss regelgemäß gemacht werden, damit das funktioniert auch. Und eigentlich, wo wir auch etwas angemeldet haben als Demo zum Beispiel, hat es auch recht gut funktioniert, wo wir uns an die Regeln gehalten haben. Das ja, waren eigentlich immer gute Erfahrungen auch. Aber ja, leider ist es einfach viel spontaner, funktioniert spontaner, wenn man einfach macht und dann hofft, dass die Behörden auch mitspielen ein bisschen sozusagen. In anderen Ländern, in Spanien weiß ich, dass ich, ja, wie die Polizei gekommen ist, dann war es jedes Mal eigentlich vorbei. Und dann war das immer eigentlich auch blöd, weil die Rave-Partys mussten natürlich in abgelegenen Orten stattfinden. Alle sind mit dem Auto hingefahren, alle waren dann mitten in der Nacht natürlich
betrunken
und so. Und dann mussten die Leute auch nach Hause fahren teilweise oder sind dann dort geblieben, einfach bis in der Früh. Aber es war immer problematisch auf jeden Fall. Und ich finde es gut, dass es hier anders gehandelt wird auf jeden Fall.
Was denkt ihr beiden?
Ja, also ich habe zum Beispiel Erfahrungen aus Ungarn, aus Budapest vor allem. Und ich muss sagen, dass ich überrascht war, wie offen die Behörden vor allem in Wien auf angemeldete Veranstaltungen sind und natürlich auch auf nicht angemeldete. Also zum Beispiel, ich kann mich noch sehr genau erinnern, im ersten Jahr, als ich in Wien gewohnt habe, in 2015, war ich im Rathaus auf einem Event und ich war einfach so beeindruckt, weil sowas könnte man sich in Ungarn einfach gar nicht vorstellen. Also in der Innenstadt sind, würde ich sagen, solche Veranstaltungen einfach kategorisch abgelehnt und es wird gar nichts akzeptiert. Und ja, wie der Anders auch schon gesagt hat, also selbst wenn es einmal eine nicht angemeldete Veranstaltung gibt und die Behörden kommen, sind sie trotzdem schon sehr freundlich und wir haben, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen. Sowas kann ich mir weniger in Ungarn auch vorstellen. Also ich glaube auch, wenn sie da kommen, dann ist es vorbei.
Könnte wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Politik zusammenhängen. Könnte man meinen. Obwohl ja Budapest für viele Wiener als Partymecker gilt. Ja, also gibt ja auch.
Aber es muss alles in Vars oder angemeldet sein. Eben in der Außenstadt.
Genau. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war Spontantechno damals 2015. Die hatten das mal im Rathaus. Es gab im Rathaus einige Partys oder es gab auch einige Raves. Leider gibt es die jetzt aber auch nicht mehr. Also ich glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen zurückgegangen ist. Aber ja, maybe it comes again. Mhm. Es gibt ja auch die Vienna Club Commission, die ja auch immer ein, sag ich mal, offenes Ohr für sowas haben sollte. Habt ihr da Kontakt mit denen? Helfen die da euch ab und an ein bisschen oder managt ihr das alles selber?
Ja, wir sind mit ihnen im engen Kontakt eigentlich und machen, also helfen mit ein bisschen bei einer Veranstaltungsreihe jetzt im Sommer. Free Spaces heißt das, und sie haben uns auch unterstützt bei zum Beispiel, wo wir Förderungen beantragt haben. Mhm. Und genau, also die sind wirklich eine, glaube ich, wichtige Sache, die notwendig war eigentlich in Wien, um ein bisschen ja, die legale Arm von den Partys halt sozusagen zu repräsentieren und mitzuhelfen da.
Ihr hostet ja auch manchmal mit, dann unterm Jahr. Ich meine, ihr seid natürlich auf die warme Jahreszeit angewiesen, naja, nona. Aber wollt ihr auch einmal etwas machen, was euch dann sozusagen ökonomisch helfen könnte, sozusagen was Offizielles irgendwo, wo ihr dann einmal eine richtige Veranstaltung macht, um mit dem Einnahmen jetzt wieder, weiß ich nicht, was anderes zu finanzieren?
Ja, also wir haben tatsächlich auch die erste wirklich bewusst gesetzte Indoor-Saison hinter uns. Also wir haben uns letzten Ende des Sommers einmal zusammengesetzt und gesagt, okay, so jetzt haben wir langsam echt ein professionelles Team. Wir haben alles, was man braucht. Wir kennen uns aus. Wollen wir, obwohl es eigentlich halt schon natürlich dann oft mit kommerziellen Settings verbunden ist, wollen wir das? Und ich glaube, wir haben es relativ erfolgreich gemeistert. Wir hatten insgesamt 4 Events, teilweise auch in so jetzt so semi-kommerziellen Locations, wie zum Beispiel ein Kulturzentrum. Mhm. Und die haben alle super funktioniert. Also es ist uns wirklich gelungen, auch diesen Rave-Spirit, den wir halt draußen haben, auch irgendwie reinzuholen. Und das hat echt funktioniert. Es war aber dieser ökonomische Gedanke, jetzt nicht vordergründig dabei zu machen, sondern eher zu sagen, wir wollen unserer Community auch in den kalten Monaten geile Partys bieten. Und natürlich, wenn ein bisschen ein Geld dabei rausschaut, dass wir sowieso wieder reinvestieren in die Sachen, die wir machen, dann passt es auch.
Ja. Ihr wollt, dass eure Community auch in den kalten Monaten warm ums Tanzbein wirft.
So ist es.
Ja, das war ganz toll. Ich danke euch für eure Zeit. Jetzt noch die letzte Frage. Kann man in etwa sagen, wie oft man euch jetzt in der warmen Saison hören wird? Weil wo und so weiter, das verraten wir natürlich nicht. Da muss jeder selber recherchieren. Aber ja, vielleicht nur ein Schlusswort.
Ja, ich würde sagen, es hängt vom Wetter ab. Und hauptsächlich vom Regen, muss ich sagen. Das wollte ich am Anfang noch erwähnen eigentlich. Also die Kälte ist, würde ich sagen, die kleinere Gefahr sozusagen. Ich glaube, der erste Rave des Jahres war mal in irgendeinem Februar, der letzte in einem November. Also wir sind ganz hartnäckig, was Kälte betrifft.
Hart im Nehmen, ja. Ja, ich nehme mal an, es liegt auf der Hand, der Regen, der zerstört natürlich die Anlage, das Soundsystem, genau, und alles Mögliche. Da kann man natürlich dann nicht gescheit arbeiten. Mhm. Weil ich nehme mal nicht an, dass ihr ein riesen Zelt mitnehmen
wird. Nein, genau. Das ist für alle blöd, wenn es regnet. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, im Monat einmal auf jeden Fall, aber wahrscheinlich öfter. Wenn es zeitlich und wetterbedingt passt, dann so oft wie möglich.
Ja, losgegangen ist es ja schon. Ihr hört den Podcast natürlich hier und noch lange nach auf allen Plattformen. Ich danke euch wirklich herzlich. Schön, dass es euch gibt. Ihr seid ein wichtiger Bestandteil der Wiener Clubkultur.
Dankeschön.
Und schön, dass ihr auch getraut habt. Ich hoffe, ich hab mich zu viel rumgebohrt in eh schon Wissen. Und ja, ich wünsche euch einen erfolgreichen Sommer, einen stressfreien Sommer, ja. Ja, und einen freundlichen Sommer, dass die Polizisten dann mittanzen, wenn sie mal kommen.
Wir sind zuversichtlich. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's wieder mal von mir. Ich danke euch für eure Geduld. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr hört, wie gesagt, alle Podcasts weiterhin nach und in 2 Wochen mich hier wieder auf Radio Superfly. Bis dahin, gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.